Auf dem Land, was dort etwas weniger ist, also von der Stadt her sind wir es uns gewöhnt, dass wir immer wieder die Alarmsirene des Krankenautos hören. Aber das ist auf dem Land nicht viel anders. Und trotzdem bin ich im Krankenauto auf der Straße eigentlich erst ein oder vielleicht zweimal begegnet. Aber vielmehr habe ich das Krankenauto irgendwo vor den Häusern stehen sehen. Und wenn das passiert, dann frage ich mich unwillkürlich, was ist los? Und sofort denke ich, vielleicht hat jemand einen Herzinfarkt. Und der Grund, weshalb ich auf Herzinfarkt komme, ist eigentlich nur der, dass ich keine Ahnung habe von Notfallszenarien. Und ich bin glücklich darüber, weil ich selber eben auch nicht betroffen gewesen bin bis jetzt und hoffe, das bleibt so. Und zudem weiß ich, wie ihr alle auch, Herzinfarkt, das ist etwas, was eben schon schwierig ist. Unser Herz ist ein sensibles Organ, es ist lebenswichtig, es ist entscheidend für unser Überleben und bereits die kleinste Störung kann eben große Schäden verursachen. Und deshalb muss man da wirklich vorsichtig sein. Genau so ist es aber auch mit dem Teil unseres Körpers, das die Bibel Herz nennt. Und das biblische Herz deckt sich nicht mit unserem körperlichen Organ. Es ist anders, wir werden dazu noch kommen. Aber auch da können kleinste Störungen wirklich Schwierigkeiten verursachen. Und das wollen wir nicht. Und ich möchte heute über eine solche kleine Störung sprechen, die unser Herz eben auf einen Weg bringen kann, der uns nicht gut tut. Ich rede von Selbstverurteilung. Und weil die Lösung dazu ist, dass unser Herz Ruhe findet, habe ich meine Predigt genannt, Führe dein Herz zur Ruhe. Und den Text, den lese ich aus dem 1. Johannesbrief. Der 1. Johannesbrief, die Verse 18 aus Kapitel 3, die Verse 18 bis 22. 1. Johannes 3, 18 bis 22. Und wir lesen hier, Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen. Dass, wenn das Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. Erstens, erkenne die Rolle deines Gewissens. Ich möchte zuerst mit euch etwas theoretisch werden und ich möchte euch den Menschen darstellen. Ihr seht das auch da oben auf der PowerPoint-Folie. Der Mensch, so wie wir ihn aus der Bibel sehen, können wir unterteilen in Leib. Und damit ist unser Bewegungsapparat gemeint, unsere Sinnesorgane, aber auch die Lüste des Fleisches sind im Leib verwurzelt. Oder in Seele, das ist ein zweiter Bereich. Und dieser Bereich ist ziemlich wichtig, denn hier haben wir den Verstand angesiedelt, unser Denken, aber auch unsere Emotionen. Und wir haben auch das Willenszentrum, also die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen in unserer Seele. Und dann gibt es diesen dritten Teil, den die Bibel dann Geist nennt. Und das ist einfach nur eine schematische Darstellung. Aber beim Geist, da haben wir drei Punkte, die ich denke, es wert sind, dass wir sie auch ein bisschen mehr noch anschauen. Was typisch ist unter dem Geist und was die Bibel da ansiedelt, ist, dass wir reden mit Gott. Mit Gott reden. Und das ist ja auch das typische Kennzeichen, das wir haben, wenn wir eben eine Wiedergeburt erlebt haben. Wir beginnen mit Gott zu sprechen. Einfach so. Und er spricht mit uns und er erreicht uns auch. Wir hören oder nehmen sein Wort wahr. Wenigstens in diesem Teil, den eben die Bibel Geist nennt. Römer 8 sagt uns, der Geist Gottes sagt unserem Geist oder kommuniziert zu unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Oder? So funktioniert die Kommunikation. Aber weil wir das nicht automatisch in unserem Denken bereits haben und wahrnehmen können, braucht es hier ein weiterer Teil, und das ist das geistliche Erkennen. Und das ist nichts anderes als interne Kommunikation vom Geist zur Seele. Und wie können wir das erkennen? Das sind diese Aha-Erlebnisse, die wir immer wieder in unserem Leben hoffentlich zahlreich haben. Aha, Gott, so hast du das gemeint, was hier steht. Aha, du möchtest, dass ich das und das jetzt tue. Ach, so bist du Gott. Diese Aha-Erlebnisse, die werden ausgelöst durch dieses geistliche Erkennen, das wir hier haben. Also es ist Kommunikation vom Geist zur Seele. Und dann haben wir als dritter Punkt in unserem Geist das Gewissen. Gewissen, so. Hä? Und das Gewissen ist kommuniziert zuerst zum Leib, aber eben auch in die Seele, in unsere Gefühle. Und jetzt ist die große Frage, ja, was nennt die Bibel denn jetzt Herz? Was ist unser Herz? Und am ehesten kann man sagen, wenn man die Bibel studiert, und das geht bis jetzt, zumindest aus meiner Erfahrung auf, ist es, wenn diese zwei Bereiche gemeinsam sind, dann nennt die Bibel das Herz. Wenn diese beiden Bereiche zusammen sind, Leib und Seele, dann nennt die Bibel das Fleisch. Also das Herz ist eine Verbindung oder das Gemeinsame dieser beiden Bereiche hier. Das Herz, so wie es die Bibel eben versteht. Und wenn wir das so anschauen, dann wird uns schon klar, dass wenn Störungen in unserem Herzen da sind, dass die große Auswirkungen auf unser ganzes Sein haben können. Und nicht nur auf unsere Emotionen, auf unsere Gefühle und so weiter, sondern sie können sich auch körperlich manifestieren, Probleme. Wir kennen das aus der Seelsorge. Zum Beispiel, wenn jemand sich schwer tut zu vergeben, kann sich das auch in körperlichen Beschwerden äußern. Psychotherapie kennt das auch. Und die Medizin nennt diesem Problem psychosomatisch. Und psychosomatisch, das sind zwei griechische Wörter, die wir aus der Bibel sehr gut kennen. Psyche ist die Seele und Soma ist der Leib. Und also die Einwirkung der Psyche, der Seele auf den Leib, das ist dann psychosomatisch. Und Johannes macht jetzt hier in unserem Text ein Problem aus. Verurteilung. Wir verurteilen uns. Und lass mich das gleich zu Beginn sagen. Johannes schreibt an die Gemeinde. Er schreibt also an Menschen wie du und wie ich, die Jesus kennen und die ihm versuchen auch nachzufolgen. Und er weiß, dass es eben immer wieder diese Herausforderung geben kann, dass wir uns verurteilen. Und ich denke manchmal tatsächlich, wenn ich so die Menschen beobachte und mit ihnen im Dialog stehe, dass wir Christen, wir die Gläubigen, es oft vielleicht sogar etwas genauer nehmen, uns vielleicht sogar etwas mehr verurteilen, weniger in dieser Freiheit stehen, die wir manchmal bei anderen auch beobachten können, bezüglich Selbstverurteilung. Und ich glaube, das liegt grundsätzlich schon bereits einmal daran, dass wir einfach eine äußere Instanz, nämlich Gott, kennen und akzeptieren und dass es unser Wunsch ist, eben Gott auch zu gefallen. Und deshalb sind wir vielleicht auch manchmal etwas strenger mit uns. selber. Verurteilung. Kennst du das? Selbstverurteilung. Wenn es passiert, dann kann es uns im ersten Moment richtig intensiv treffen. Es kann durch unseren ganzen Körper fahren und alles in uns, die Hände schwitzen, der Puls rast, der Kopf wird vielleicht rot und alles in uns sagt, das war nicht gut. Das hast du falsch gemacht. Die anderen hören das nicht, aber wir hören das ziemlich deutlich. Das war nicht gut. Und wenn wir eine abgeschwächte Version nehmen, und natürlich gibt es da dieses ganze Spektrum, dann kann es einfach auch so sein, dass uns der Friede fehlt. Und wir denken, irgendetwas stimmt nicht. Irgendetwas stimmt nicht mehr. Und wenn wir darüber nachdenken, dann kommen wir darauf. Und es wird auf einmal klar, das hätte ich nicht sagen sollen. Oder das hätte ich nicht tun dürfen. Und die Verurteilung ist da. Es ist klar. Und vielleicht sagen wir dann, unser Gewissen hat sich wieder einmal gemeldet. Und ja, ich denke, das ist genau die Aufgabe unseres Gewissens, dass es uns eben verurteilen kann. Es ist eine der Aufgaben unseres Gewissens. Unser Gewissen, um das ein bisschen anzuschauen, wird aber ganz bewusst von diesem Dialog, den wir Gott hier mit Gott führen, geprägt. Und ich betone hier, es ist der neutestamentliche Dialog. Also damit meine ich, wir leben aus Gnade, wir kennen Gottes Liebe, wir erleben Gottes Liebe, seine Barmherzigkeit und so weiter. Das ist das, was das Gewissen schon mitbekommt, denn es ist ja auch hier angesiedelt. Aber das Gewissen wird auch noch anderweitig geprägt. Wir lesen schon in den Propheten Hesekiel und Jeremia, dass Gott uns ein steinernes Herz rausnimmt und ein fleischernes Herz gibt. Und in diesem fleischernen Herz heißt es auch, dann wird Gott seine Gesetze da reinschreiben. Und das tut er. Und wir haben dieses Verständnis vom alttestamentlichen Gesetz, das uns klar sagt, was richtig ist und was falsch ist. Und im Gegensatz zu diesem neutestamentlichen Dialog, den ich mit Gnade noch einmal betonen möchte, ist dieses alttestamentliche Gesetz nichts anderes als ein Ausdruck Gottes. Das ist meine Gerechtigkeit. So solltet ihr eigentlich handeln. Das ist meine Gerechtigkeit. Und das reagiert natürlich in uns. Und es ist ja auch so, es wird wie in dem Moment, wo wir zu Jesus finden, wird uns dieses alttestamentliche Gebot ganz neu wichtig. Es wird neu justiert. Und wir wissen, empfinden ziemlich genau, was richtig und was falsch ist. Es gibt aber noch einen dritten Teil, der unser Gewissen prägt. Und das sind eigene Gesetze. Eigene Gesetze, sie entstehen hier, eigene Gesetze, die uns prägen, oder Maximen, Werte, die uns wichtig sind und die uns prägen. Ein Beispiel. Wenn jetzt jemand für sich einfach vornimmt, ich esse ab heute nicht mehr als 1200 Kalorien und das ziemlich diszipliniert einhält und durchführt, dann wird das Gewissen mit der Zeit das realisieren und übernimmt es als ein Gebot. Und das Gewissen wird bei der 1201. Kalorie reagieren. So funktioniert unser Gewissen. Ein anderes Beispiel. Im Moment nehme ich die Organisation, die militante Organisation für Naturschutz, nicht nur militant, sondern eben auch ziemlich moralisierend war. Das ist mein subjektives Empfinden. Aber trotzdem denke ich, es hat tatsächlich Einfluss auf unsere Gesellschaft, was Sie sagen und wofür Sie stehen. Mehr Einfluss als im Moment vielleicht sogar das Evangelium. Und das sollte natürlich nicht sein, da ist ein Ungleichgewicht. Aber auf jeden Fall hat es eben einen Einfluss, auch auf unser Gewissen. Ich war letzte Woche mit meinem Gotti-Meitli zusammen und sie hat gesagt, schau, ich werde trotzdem fliegen, ich möchte in die Ferien gehen. Dafür esse ich etwas weniger Fleisch. Merkt ihr, was passiert? Wir übernehmen die Maßstäbe und versuchen, einen Ausgleich zu schaffen. Also so kann sich unser Gewissen eben auch prägen. Okay? Oder ein weiteres Beispiel, und das ist etwas, was sicher bei uns oft auch passiert, dass wir Vorstellungen über unser Leben übernehmen, wie denn ein guter Christ zu sein hat. Ein guter Christ liest die Bibel. Jeden Tag. Ein guter Christ geht nicht tanzen. Ein guter Christ und so weiter und so weiter. Wir kennen alle diese Dinge und vielleicht muss ich das dazu sagen, sie haben oft nicht sehr viel mit dem Wort Gottes zu tun. Aber es sind Gesetze, die wir uns machen und die wir übernehmen und die unser Gewissen dann eben auch prägen. Entsprechend prägen. Also, unser Gewissen wird von drei Seiten beeinflusst. Von diesem neutestamentlichen Dialog, Reden Gottes, das Wissen um die Gnade. Von diesem alttestamentlichen Gesetz, auch Gottes Reden, es ist Gottes Gerechtigkeit, die hier kommuniziert wird. Und von unseren eigenen Gesetzen, eigenen Wertmaßstäben und eigenen Richtlinien, die wir uns geben und übernehmen. Zweitens. Drei Wege, mit Anklage umzugehen. Ich denke, jeder von uns geht selbstständig und auf einem eigenen Weg mit Anklage um. Wenn er sich selber anklagt, dann hat er einen Weg gefunden oder sucht einen Weg und den geht er. Aber ich möchte trotzdem jetzt auf drei hauptsächliche und gebräuchliche Arten eingehen und die kurz reflektieren, die ich selber auch festgestellt habe, gerade auch in der Seelsorge. Üblicherweise, ich denke, das passiert üblicherweise, geht man mit solchen Selbstanklagen so um, dass man die Anklagen versucht wegzuverdrängen. Und dann vielleicht mit der Zeit, je nachdem, auch das Gewissen anders zu prägen. Ein Beispiel. Jemand betrügt seinen Partner. Irgendwann wird der Moment kommen, egal ob er jetzt gläubig ist, mit Gott unterwegs, ob er auf Gott etwas hält oder nicht, irgendwann kommt dieser Moment, wo er sich sagt, das Gewissen redet zu ihm, das war nicht richtig. Das wird ein großer Vertrauensbruch in unsere Beziehung geben. Das kommt irgendwann. Und jetzt ist die große Frage, wie geht er damit um? Okay, er sagt sich vielleicht, was für Folgen hat es, wenn ich das sage und wenn wir darüber sprechen? Und dann findet er vielleicht sogar noch einen guten Freund oder eine gute Freundin, die sagt, hey, sag das bloß nicht, du wirst, weiß ich nicht, was auslösen. Und so entscheidet er sich, das nicht zu sagen oder sie das nicht zu sagen. Wenn es dann trotzdem rauskommt, dann ist der Vertrauensbruch doppelt so stark, doppelt so schwer. Wenn es nicht rauskommt, dann wird das Gewissen das auch registrieren. Und irgendwann, vor allem wenn es dann wieder passiert und noch einmal passiert, wird die Maxime, Untreue ist okay, man muss sich nur nicht erwischen lassen, geprägt. Und das Gewissen wird zur Ruhe gebracht. Also Verdrängung in diesem Sinn nützt hier etwas. Und Umprägung des Gewissens ist ja auch möglich. Ich denke, viele von uns kennen das wirklich auch aus ihrem eigenen Erleben. So arbeitet eigentlich auch auf einem intellektuelleren Niveau die Psychologie. Fast immer, wenn es um Schuld geht, dann wird das versucht zu verdrängen und das Gewissen umzuprägen. Als Gläubige sind wir in der Gefahr, dass wir eben anders umgehen als zu verdrängen. Wir sind in der Gefahr, dass wir die Gebote hier und die Gebote hier nehmen und sie versuchen einzuhalten. Also wir nehmen einen gesetzlichen Approach, eine gesetzliche Art und Weise versuchen wir damit umzugehen. Das heißt, wir nehmen die Gebote, die wir kennen, das sind vielleicht 7 von diesen 10, das sind vielleicht von den anderen 603, sind das vielleicht 15, die wir dazu nehmen, plus noch 20 der eigenen Gesetze und die versuchen wir einzuhalten. Oder? Wir versuchen das Richtige zu tun. Und wenn wir es schaffen, super, oder? Und irgendwann kommt der Moment, und dann wird auch das Gewissen sich nicht melden, aber irgendwann kommt der Moment, wo wir dann dastehen und sagen, hey, eigentlich bin ich schon ein guter Christ. Ich halte die richtigen Gebote. Ich mache, was Gott sagt. Gott kann eigentlich dankbar sein für mich, oder? Und jetzt in diesem Moment wird das Gewissen wieder reagieren und mir sagen, jetzt bist du stolz geworden, hochmütig. Und Hochmut kommt vor dem Fall. Und das ist eines der Probleme, wie wenn wir umgehen und so einen gesetzlichen, einen eher gesetzlichen Weg wählen. Die Auswirkungen werden aber da sein. Das dritte Szenario ist dann aber das, dass wir eben diese Gebote, die wir kennen und übernommen haben, eben nicht alle halten können. Und dann wird es schwierig, weil dann kommt immer wieder die Anklage. Jetzt hast du einen Fehler gemacht, jetzt hast du etwas falsch gemacht. Und schlimm wird es dann, besonders dann, wenn es immer der gleiche Punkt ist, der bei uns immer wieder raufkommt und wo wir immer wieder die Fehler begehen. Dann müssen wir umgehen, das heißt, wir müssen grundsätzlich damit umgehen, dass das Gewissen uns anklagt und gleichzeitig müssen wir versuchen, Niederlagen zu verarbeiten. Und das kann schlimm werden. Und kommt dann noch so ein Anflug von Perfektionismus dazu, dann haben wir sehr wahrscheinlich sehr schnell auch körperliche Symptome. Weil immer dieser Kreislauf Selbstverurteilung, Niederlage, ich kann nicht genügen vor Gott, einfach nur nervt und demütigt und zerstört. Und das ist nicht der Weg. Viele steigen dann hier aus, das ist vielleicht sogar ein Glück, und sie wählen dann Weg Nummer 1 und beginnen die Anklage zu verdrängen und versuchen, das Gewissen umzuprogrammieren. Aber was bleibt, ist die Kraft der Verurteilung. Und die wird sich immer wirken. Wir können das Gewissen zum Schweigen bringen, aber nicht die Gerechtigkeit Gottes. Die wird immer da sein, egal ob wir mit Gott unterwegs sind oder nicht. Und sie wird zu uns reden. Und das hat seine Auswirkungen und kann schwierige Dynamiken auslösen. Und darum drittens, finde Ruhe für dein Herz. Wenn wir uns diese drei Verhaltensweisen, wie wir mit Anklage umgehen, ein bisschen vor Augen halten, dann stellen wir fest, dass sie eigentlich alle nicht verstanden haben, was Gottes Wort sagt. Johannes sagt, Gott möchte unser Herz zur Ruhe bringen. Wenn aber dein Herz dich anklagt, dann ist Gott größer. Gott ist größer und er weiß alles. Das sind die Worte, die Johannes hier braucht. Und was sagt uns das? Das sagt, dass wir in unserer Perspektive eben nicht alle Faktoren kennen, die da eine Rolle spielen, besonders für uns als Kinder Gottes. Gott ist größer, er hat den Überblick, er sieht alle Faktoren und er weiß, um was es geht. Und er kennt immer noch Wege, wie er trotz allem unser Herz zur Ruhe führen kann und er möchte das tun. Er möchte Ruhe für unser Herz, Frieden für unser Herz. Gott ist größer. Wenn du dich das nächste Mal anklagst, erinnere dich daran, Gott ist größer. Wenn du das nächste Mal dich verurteilst, erinnere dich daran, Gott weiß alles. Er kennt alle Faktoren. Nun, in unserer Perspektive sehen wir nicht alles. Aber vielleicht können wir uns trotzdem fragen, gibt es ein, zwei Punkte, von denen wir vielleicht noch lernen können? Und ich glaube, ja, das sind zwei Punkte, die ich gerne noch erwähnen möchte heute. Und das erste ist, dass wir uns oft nicht bewusst sind, dass wir dem Gesetz gestorben sind. Und das zweite ist, dass wir oft nicht wissen oder nicht richtig, nicht wirklich aus der Gnade leben. Für uns alle ist klar, Rettung gibt es nur durch Gnade. Es ist unverdientes Geschenk Gottes und wir sagen Ja dazu. Und sonst tun wir nichts dafür. Gott hat alles für uns getan. Und jetzt sagt die Bibel aber, so wie wir gerettet werden, so sollen wir auch leben. Wir sollen auch aus Gnade leben, oder? Und das heißt, dass wir uns in der Abhängigkeit von Gott bewegen. Und das heißt, dass wir seine Geschenke in unser Leben hineinnehmen wollen. Immer wieder und immer wieder neu. Es ist nicht so, ich möchte hier bei diesem Gesetz ansetzen, es ist nicht so, dass das Gesetz nicht mehr gilt. Es ist so, dass wir gestorben sind. Römer 7 sagt das sehr, sehr deutlich. Lest das einmal nach, wenn ihr dazu kommt, in euren Kleingruppen oder so. Wir sind es, die sterben und deshalb vom Gesetz, und damit meine ich das und das, freikommen. Freikommen. Und in der Praxis bedeutet das nichts anderes, als dass wir aus Vergebung leben. Das Gesetz wird uns weiterhin anklagen, es wird weiter sich melden und das ist auch richtig so, denn es ist ein Ausdruck von Gottes Gerechtigkeit und Gottes Liebe und Gottes Gerechtigkeit, Gottes Gnade und Gottes Wahrheit, sie müssen zusammenkommen und zusammenbleiben. Es wird uns weiter anklagen, aber wenn das passiert, dann können wir aus der Vergebung leben. Und wir gehen zu Jesus und sagen, Jesus, es tut mir leid, ich habe das gemacht. Kannst du mir vergeben? 1. Johannes 1, Vers 9 sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Was braucht es, dass wir Vergebung erhalten? Wir müssen nur bekennen. Nur die Sünde bekennen. Das reicht. Und dann dürfen wir Gottes Vergebung annehmen. Wir dürfen wissen, dass seine Zusage stimmt und dass er uns vergeben hat. Und wenn wir das wissen, dann werden wir auch in Vergebung leben. Wir werden nicht nur immer wieder kommen und von Gott Vergebung nehmen für das, was wir getan haben, sondern wir werden Vergebung auch geben anderen Menschen, schnell zum Vergeben. Und wir werden nicht nur Vergebung geben, sondern wir werden sogar, und das ist manchmal oft das Schwierigste, uns selber vergeben. Vergib dir selber. Schau, wenn Gott die Zusage gegeben hat, ich vergebe dir, wenn du bekennst, dann bedeutet das, das hat Gott jetzt weggetan, versenkt im tiefsten Meer. Es ist weg, es ist fort. Und wer bist du jetzt, dass du dir selber das nachträgst und dir nicht vergibst? Wenn du seine Vergebung in Anspruch genommen hast, vergib dir selber auch. Es macht dich frei. Was hier passiert, ist, dass wir die Dynamik der Gerechtigkeit nicht verdrängen, wie wir das zum Beispiel in der Psychologie zumindest meistens eben haben. Sondern was hier passiert, wir nehmen die Dynamik der Gerechtigkeit, also das Gottes Reden im Gesetz, nehmen wir und wir sagen, ja, Gott, es stimmt, ich war daneben. Aber das darf nicht mich treffen, sondern wir lenken das um. Schau, Christus, er ist für mich gestorben. Und die Kraft des Zornes Gottes oder seiner Gerechtigkeit, sie trifft nicht mich. Sie hat Christus bereits getroffen. Das passiert. Und das ist sehr real. Auch wenn wir das nicht sehen können, wir können das erleben auf eine wahnsinnig wunderbare, reale Art und Weise. Anders gehen wir mit unseren eigenen Gesetzen oder den Gesetzmäßigkeiten, die im Umfeld oder in unserer Gesellschaft entstehen und die sich über uns runterstülpen, sage ich mal. In meiner Generation gab es so ein, zwei Sätze, die immer wieder aufgetaucht sind und die zur Erziehung gedient haben. So Sätze wie, aus dir wird sowieso nie etwas. Es gibt noch, eigentlich gibt es mehr als nur ein, zwei, es gibt viele Variationen von diesen Sätzen. Aber wenn man diese Sätze immer wieder hört, dann werden sie auch so ein Gesetz. Oder? Dann werden sie auch so ein Gesetz. Und unser Leben werden wir beginnen, so zu investieren, dass wir unserem Vater oder unserem Lehrer oder welcher Autoritätsperson das uns auch immer wieder gesagt hat, immer wieder versuchen zu beweisen, dass eben trotzdem etwas aus unserem Leben wird. Was ist das für ein Krampf? Lasst uns diese Gesetze, die wir uns machen, immer wieder im Licht des Wortes Gottes sehen. Was sagt das Wort Gottes? Das Wort Gottes sagt, ich habe dich berufen. Und wenn ich berufen habe, das werde ich auch vollenden. Er sorgt dafür. Und ja, er hat dich berufen. Und weil er dich berufen hat, wird etwas aus dir, ist etwas aus dir geworden. Diese Sätze gelten nicht. Wir brechen sie ab. Wir sind ihnen gestorben. Okay? Etwas schwieriger ist es vielleicht mit Begriffen wie Perfektionismus. Denn was ist falsch daran, wenn man eine Sache gut machen möchte? Nichts, oder? Aber Perfektionismus in diesem Wort, da ist so ein Treiber drin. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin nicht perfekt. Und ich möchte auch nicht perfekt sein. Ich bin nicht perfekt. Und deshalb, wenn das ein Treiber ist für uns, dann müssen wir das oder können wir das ändern. Und ich neige dann dazu, andere Wörter zu finden, die das Gute nehmen, aber das Negative außen vorhalten. So zum Beispiel beim Perfektionismus. Ich sage, ja, ich möchte voller Freude, mit ganzer Motivation, mit allem Können und ganzem Elan, möchte ich etwas Gutes machen. Nicht perfekt, aber exzellent. Oder? Oder? Das darf es doch sein. Nicht perfekt. Wir müssen nicht perfekt sein. Aber wir dürfen exzellent sein. Oder? So können wir Dinge verändern, die uns helfen, frei zu werden. Wenn wir in der Vergebung leben, wisst ihr, was dann passiert? Unser Herz findet zur Ruhe. Es ist ruhig. Es ist gestillt, wie ein Kind, das soeben an der Brust seiner Mutter getrunken hat und jetzt zufrieden einschläft. So ist dann unser Herz. Es ruht in den Händen des Vaters, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und wenn wir die Gesetze, seien es andere oder seien es auch solche, die wir uns als gute Christen machen, immer wieder im Licht des Wort Gottes anschauen und schauen, stimmt das oder stimmt das nicht, und dann entsprechend handeln, dann finden wir Ruhe für unser Herz. Ruhe für dein Herz, Ruhe für mein Herz. Gott möchte das. Er möchte, dass wir aus der Gnade leben. Klagelieder 3 sagt uns, und Klagelieder beschreibt eine ganz schlimme Zeit. Und dann gibt es diesen einen Vers im Kapitel 3 oder zwei Verse sind es. Aber seine Gnade ist noch nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu. Gott ist da und er beschenkt uns. Jeden Morgen neu. Johannes 1, Vers 16 sagt, aus seiner Fülle, aus Gottes Fülle, haben wir genommen Gnade um Gnade. Und ich ergänze, um Gnade und nochmals Gnade und nochmals Gnade. Gott ist es, der es in uns vollbringen möchte. Und vielleicht ganz wichtig und zum Abschluss, Galater 5, Vers 1. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Lasst euch nicht wieder unter ein Joch der Sklaverei bringen. Stehen wir in dieser Freiheit, auch dann, wenn unser Herz uns verurteilen möchte. Amen.